Gedenkveranstaltung an dich machen, sondern dass wir wirklich mit dir hier zusammen sind. Ich danke dir, dass man dich spüren kann hier. Und wir wollen jetzt unsere Herzen öffnen, um was von dir zu hören. Und ich bitte dich, dass du durch den Storch zu uns redest. Amen.
Heiliger Geist. Ich habe ein Mikro da. Ja. Ja, hier könnten noch ein paar Leute auch reinkommen. Das ist irgendwie Pfingsten immer so eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, wo eigentlich der komplette Gottesdienst hier reinpasst. Also wo keiner irgendwie außen vor bleiben muss. Und deswegen lade ich euch doch einfach mal ein, zu kommen. Es ist eh hier drin viel schöner. Man trifft nette Leute. Heute sogar Leute aus Bochum. Von den Enden der Erde. Warte, wer kommt aus dem tiefsten Ruhrgebiet? Ach so, Bochum, ja, stimmt. Ich denke mal, dass der Jürgen aus dem Ruhrgebiet kommt, weil der immer irgendwie sagt und angeblich sagt man irgendwie im Ruhrgebiet. Aber das stimmt gar nicht, der kommt aus Solingen. Ja, Leute, heute ist Pfingsten. Hoher kirchlicher Feiertag. Was feiern wir Pfingsten? Heiligen Geist, genau, Ausgießung. Oder man sollte vielleicht sagen, Anfang der Ausgießung des Heiligen Geistes vor rund 2000 Jahren. Seitdem nie mehr gestoppt, Ausgießung bis heute. Es ist heute möglich, im Heiligen Geist zu leben, im Heiligen Geist erfüllt zu sein, mit dem Geist erfüllt zu sein. Halleluja. Das ist Grund genug, heute keine Pfingstpredigt zu halten, denn die habe ich ja schon Ostern gehalten. Und deswegen dachte ich, ich könnte einfach heute mal die Osterpredigt halten. Und wenn dich das jetzt total verwirrt, dann warte mal ab, was Weihnachten kommt. Irgendwie dann wird es dann die Valentinstag-Predigt kommen. Und nächstes Jahr an Valentinstag dann, ich weiß auch nicht, was es noch für christliche Feiertage gibt, aber da gibt es bestimmt noch andere Sachen, über die man dann reden und predigen kann. Lass uns auch nochmal eben für unsere Freunde beten, die jetzt in Mörs sind und gerade evangelisieren und hoffentlich wirklich ein paar Leute auf den Herrn aufmerksam machen können. Und ihr könnt eigentlich alle durcheinander beten, also keine Priorität, kein Gänsemarschgebet und gar nichts. 1, 2, Risiko. Halleluja, Jesus. Amen. Amen. Ja, ich würde euch heute gerne in eine Geschichte mit hineinnehmen aus Gottes Wort. Und zwar ist es die Geschichte des ersten Mannes, für den Jesus sein Leben gelassen hat. Oder des ersten Mannes, an dessen Stelle Jesus gestorben ist. Wer kann das sein? Na, der Mann neben ihm am Kreuz, der war ja auch tot. Der ist ja auch gekreuzigt worden. Barabbas, Halleluja. Genau, der Mann, ich sagte das schon mal vorher, heißt Barabbas. Ich habe in der Predigtvorbereitung habe ich dauernd Barnabas gesagt, aber Barnabas ist ein ganz anderer Typ, der ist aus der Apostelgeschichte. Und wenn ich das jetzt heute zuerst durcheinander bringe, dann seid nicht traurig, ich rede von Barabbas. Moment, hast du jetzt gesagt, dass Barabbas mit dem Feuerwagen in den Himmel gefahren ist? Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, ich muss mal mit deinem Pastor reden, das ist ja krass. Ja, Lukas 23, ab Vers 13. Pilatus rief die hohen Priester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegele das Volk auf. Gemeint ist Jesus Christus. Ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe keine der Anklagen, die ihr gegen diesen Mann hervorgebracht habt, bestätigt gefunden. Auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, er hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Daher will ich ihn nur auspeitschen lassen und ihn dann freilassen. Abgefahrenes Recht, das die damals hatten. Irgendwie, ne? Also wenn man vor Gericht stand und unschuldig war, dann ist man offenbar nur ausgepeitscht worden und konnte dann wieder nach Hause gehen. Da möchte man gar nicht sich ausmalen, was die mit den Leuten gemacht haben, die sie dann für schuldig befunden haben, weil das muss echt grausig gewesen sein. Da schrien sie alle miteinander: Weg mit ihm! Lass den Barabbas frei! Dieser Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er wollte Jesus freilassen. Doch sie schrien: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Zum dritten Mal sagte er zu ihnen: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nichts feststellen können, wofür er den Tod verdient. Daher will ich ihn nur auspeitschen lassen und dann werde ich ihn laufen lassen. Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen lassen, und mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch. Pilatus entschied, dass ihre Forderung erfüllt werden solle. Er ließ den Mann frei, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß und den sie gefordert hatten. Jesus aber lieferte er ihnen aus, wie sie es verlangten. Und dann wird er gekreuzigt. Markus schreibt darüber, dass die einen ganz interessanten Feiertagsbrauch hatten, damals die Römer oder auf jeden Fall Pilatus, der Jesus ja verhört hat und da der Richter war in dem Prozess. Und zwar hat Pilatus das so gemacht, dass er an hohen Feiertagen immer gerne einen Schwerverbrecher wieder laufen gelassen hat. Wahrscheinlich sehr zu Freuden seiner Polizei, die ihn gerade eingebuchtet hatten. Aber auf jeden Fall war das irgendwie so üblich. Also ich meine, ihr kriegt schon mit, das römische Recht war ein bisschen komisch. Unschuldige Leute werden ausgepeitscht irgendwie und dafür werden irgendwelche Schwerverbrecher wieder laufen gelassen. Und jedenfalls war das so der Brauch damals. Und Markus sagte mir, dass die hohen Priester diesen Brauch manipuliert haben. Ne, also man wusste schon, wie das wird darauf hinauslaufen, dass irgendwie Pilatus gerne möchte, dass Jesus freigelassen wird, weil Pilatus einfach gemerkt hat, wie Jesus hat nichts Böses gemacht, er ist total unschuldig. Und Pilatus suchte irgendwo so ein Schlupfloch, durch das er Jesus nach Möglichkeit wieder entwischen lassen könnte. Und so hatte Pilatus es darauf angelegt, dass er Jesus in dieser Volksabstimmung freilässt und die hohen Priester und so andere jüdische Würdenträger, die wollten das nicht haben und haben deshalb das Volk aufgehetzt und haben gesagt: Leute, wenn das kommt, dann fordert doch bitte Barabbas. Barabbas, der wegen Mordes verhaftet worden ist, Barabbas, der da gerade einen Aufruhr angezettelt hat, den sollt ihr verlangen und dann wird Jesus mit Sicherheit gekreuzigt. Und ich bitte euch einfach mal, euch so in diese Situation von Barabbas hineinzuversetzen. Weil ich meine, man liest das immer so und man liest irgendwie ziemlich leicht darüber hinweg. Aber wenn man das dann mal so an sich rankommen lässt mit so einer Geschichte, dann kommen da manchmal noch richtige Tiefen, die man beim einfachen Drüberlesen gar nicht so richtig mitkriegt. Barabbas war ein typischer Terrorist, wie es damals viele Leute gegeben hat. Das ganze Land Israel war unter römischer Fremdherrschaft. Viele Leute wollten das nicht. Die wollten ihr eigenes, freies Land Israel haben und haben deswegen versucht, die Römer irgendwie wieder aus dem Landes zu kriegen. Ein paar waren diplomatisch dabei und haben versucht, irgendwelche Menschen zu bestechen und irgendwelche Verbesserungen für die Juden zu kriegen. Andere, wie Barabbas, waren richtig militant. Die haben irgendwelche, keine Ahnung, Aufruhr, was ist eigentlich der Plural von Aufruhr? Die haben militante Massendemonstrationen organisiert, die haben heimlich römische Soldaten umgebracht und genau so einer ist Barabbas gewesen. Und Barabbas wusste irgendwie, dass das, was er gemacht hat, bei den Römern nicht besonders gut ankommt. Er hatte irgendeinen Römer umgebracht, wahrscheinlich irgendwelche römischen Soldaten, die bei diesem Aufruhr gestorben waren. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und er weiß, dass das römische Reich mit solchen Leuten wie ihm überhaupt nicht gut umgeht. Und er weiß, dass er jetzt im Gefängnis darauf wartet, dass er hingerichtet wird, dass man ihn ans Kreuz nageln wird. Und er weiß, dass er das auch verdient hat. Wenn Barabbas ehrlich mit sich war, dann konnte er nicht sagen, dass er unschuldig war oder nur ein Opfer der Gegebenheiten, sondern er wusste ja wohl irgendwie das, was ich da getan habe, irgendwie das war Unrecht. Und er wusste irgendwie, dass er für das, was er getan hat, die Todesstrafe verdient hat. Und jetzt sitzt er in irgendeinem römischen Knast und wartet darauf, dass irgendwann der Wachsoldat reinkommt und sagt, Barabbas, komm mit raus, deine Zeit ist abgelaufen, dein Kreuz ist fertig und heute ist dein letzter Tag. Da hört er irgendwann in seiner Gefängniszelle, dass es noch eine Chance gibt. Er weiß auch, wie das Pilatus und wie so drauf ist, dass er gerne noch so einen kleinen Volksentscheid macht und an einem hohen Feiertag einen Verbrecher laufen lässt. Und Barabbas fängt an, seine Chance zu wittern und denkt sich, ja, ich bin ja auch ein bisschen beliebt. Viele Leute sind mir gefolgt, diesen Aufruhr habe ich nicht alleine gemacht, ich habe Anhänger und vielleicht habe ich ja eine Chance. Und dann spricht sich das immer weiter rum und er hört, wer sein, in Anführungsstrichen, Gegner ist. Und er hört, Jesus von Nazareth, der ist auch angeklagt. Und Barabbas kennt diesen Jesus von Nazareth. Jeder kannte den damals, der war jeden Tag in der Tageszeitung, jeder hat irgendwie immer über ihn geredet. Und Barabbas wusste, wie dieser Jesus, der ist ganz anders als ich selber bin, der hat ein Reich gepredigt, das nicht von dieser Welt ist, der hätte niemals irgendwen umgebracht, der hat keinen militanten Aufruhr gemacht. Und Barabbas wusste in dem Moment wahrscheinlich sofort, hey, meine Karten stehen nicht besonders gut, wenn es zum Volksentscheid kommt, dann werden sie mit Sicherheit den gerechten Jesus laufen lassen und ich werde gekreuzigt. Und jetzt kommt dieser große Tag der Abstimmung. Das Gefängnis liegt so ein bisschen neben dem Hof, in dem das ganze Volk sich versammelt. Pilatus steht in seinem Richtergewand auf einem Balkon. Unter ihm eine riesige Volksmenge und Barabbas im Gefängnis. Ein Fenster über ihm, so hoch, dass er nicht rausgucken kann, aber dass er gerade irgendwie noch das hören kann, was das Volk ruft. Ich schätze, dass Barabbas nervös war. Ich wäre an seiner Stelle nervös gewesen. Vielleicht hat er sich auch so an den Kinderglauben erinnert, den er mal hatte, hat dran gedacht, irgendwie, Mensch, es gibt diesen Jahwe, hat möglicherweise gebetet, hat über sein Leben nachgedacht. Vielleicht hat er auch einfach nur eine Scheißangst gehabt vor der bevorstehenden Kreuzigung, von der er wusste, dass sie ziemlich unausweichlich ist. Jetzt sammelt sich diese ganze Menge in dem Hof und Barabbas hört durch das Fenster nur das, was die Volksmenge schreit. Das, was Pilatus irgendwie so relativ leise, irgendwie als eine Einzelstimme zum Volk sagt, das ist für ihn unhörbar. Aber irgendwie das, was das Volk sagt, irgendwie das setzt sich natürlich irgendwie fort. Das ist so laut, irgendwie, dass er es auch in seinem Gefängnis hören kann. Und so hört er nicht, dass Pilatus die Volksmenge fragt, wen soll ich freilassen? Aber er hört irgendwie, dass 10.000 Leute seinen Namen brüllen und er hört nur dieses Barabbas, Barabbas, Barabbas. Und er hört nicht, dass Pilatus ein paar Minuten später das Volk fragt, was soll ich mit Jesus von Nazareth machen, den ihr den König der Juden nennt? Das Einzige, was Barabbas hört, ist wieder, wie das Volk schreit. Kreuzigt ihn, ans Kreuz mit dem Halunken. Und Barabbas weiß, oh je, das sieht nicht gut aus. Er weiß, sie reden über mich. Und das Nächste, was er hört, ist, kreuzigt ihn. Und das Herz rutscht ihm in die Hose. Er setzt sich irgendwie auf den Boden und weiß, oha, es ist vorbei. Jesus freigesprochen, ich nicht. Dann fliegt irgendwann die Tür auf, so dieser Moment, vor dem er jetzt schon seit ein paar Tagen oder Wochen irgendwie so lange wie im Knast ist, panische Angst hat. Die Tür fliegt auf, wie drei römische Wachsoldaten kommen irgendwie reingestürmt, greifen ihn unter den Armen, schleifen ihn mitsamt seinen Fuß- und Beinfesseln irgendwie raus auf den Innenhof der Kaserne. Dritter läuft irgendwie hinterher. Und er macht sich wahrscheinlich auf den Weg irgendwie nochmal in die Hose, irgendwie, weil das selbst für einen harten Mann wie Barabbas echt irgendwie viel zu viel ist, irgendwie da jetzt irgendwie hochgeschleift zu werden. Er sieht vielleicht schon irgendwie den Zimmermann mit dem Kreuz irgendwie raufkommen, der irgendwie in den Katakomben das Ding fertig gebaut hat. Und er hat einfach irgendwie eine scheiß Angst und er weiß, irgendwie, jetzt ist es echt vorbei. Und dann kommt irgendwie ein römischer Hauptmann auf ihn zu, riesigen Schlüssel in der Hand, schließt seine Fesseln auf und sagt Barabbas, hey, du bist frei, geh. Wow, ich habe echt versucht, mir das vorzustellen, also mir diesen Moment vorzustellen, und habe überlegt, ob ich irgendwann in meinem Leben etwas Ähnliches erlebt habe, was da auch nur fast dran kommt. Und mir ist nichts eingefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss, im Gefängnis zu sitzen, zu wissen, dass man hingerichtet wird, Angst davor zu haben, in der völligen Überzeugung zu sein, wie das dein letzter Tag angebrochen hat, vielleicht schon den Schmerz zu spüren, den die Nägel in den Händen hinterlassen werden, und dann vom römischen Soldaten zu hören, du bist frei, der Unschuldige, der wird gekreuzigt und du kannst gehen. Und jetzt denkt man sich vielleicht, oder wird vielleicht der eine oder andere sagen, das ist ungerecht. Das ist doch total gemein. Barabbas, der Mörder, der kann gehen. Und Jesus, der Unschuldige, von dem Gottes Wort sagt, dass er noch nicht mal ein falsches Wort gesagt hat, der wird gekreuzigt. Der eine irgendwie darf wieder nach Hause gehen und wird vielleicht weiterhin seinen terroristischen Aktivitäten nachgehen. Vielleicht wird er auch sein Leben geändert haben irgendwie nach dieser Sache. Aber der andere, der nichts gemacht hat, der wird gekreuzigt. Und ja, wenn man das so sieht, dann ist das echt ungerecht. Es ist eine richtig unfaire Sache, dass der Gerechte sterben muss für den Mörder. Es ist eigentlich eine hundsgemeine Sache, irgendwie, dass derjenige, der von keiner Sünde wusste, der nicht gesündigt hat, dass der anstelle dessen stirbt, der sehr viel gesündigt hat. Und trotzdem ist das die Situation, in der wir uns als Christen befinden und in der sich im Grunde genommen so mehr oder weniger jeder Mensch befindet, dass jeder von uns in der Situation eines Barabbas ist. Dass jeder von uns weiß, ich bin getrennt von Gott. Ich habe gesündigt, ich habe vieles falsch gemacht und ich werde in dem kommenden Gericht nicht bestehen können. Und ich glaube, wenn man ehrlich ist, mal wirklich ehrlich mit sich selber, ich meine, die wenigsten Leute sind wirklich ehrlich, und wie gerade im Gespräch mit anderen, vielleicht mit sich selber geht es noch, aber mit anderen sind die meisten Leute dann nicht mehr ehrlich. Aber ich glaube, irgendwie, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann wissen wir, dass wir, so wie wir leben, nicht so gerecht sind, dass wir in Gottes Gericht, wenn es einmal kommt, bestehen können. Und ich glaube, dann wissen auch die allermeisten Leute, dass das, wie sie hier leben, dass es Auswirkungen darauf haben wird, wie es nach dem Tod weitergehen wird. Und wir als Christen, wir wissen, dass irgendwann dieses Endgericht kommt. Und dass eigentlich jeder Mensch mit genau dem gleichen Gefühl wie Barabbas irgendwie dahingehen muss. Nämlich wissen muss, ich werde verurteilt. Wir wissen, dass keiner von uns so gerecht gelebt hat, wie dass er Gottes Maßstäben entsprochen hätte. Und dass jeder von uns hinkommen wird in dieses Gericht und nichts aus sich selber vorzuweisen haben wird. Und dann kommt die gute Nachricht da rein. Nämlich, dass ein Unschuldiger gestorben ist. Genauso wie für Barabbas ist ein Unschuldiger für uns gestorben und hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich von Rechts wegen uns gehört hätte. Es ist für mich ehrlich gesagt eine der tiefsten Tiefen des Evangeliums. Irgendwie etwas, was ich nicht weiß, ob ich es verstanden habe, aber eigentlich glaube, dass ich es nicht wirklich verstanden habe. Etwas, wo ich glaube, dass man sein ganzes Leben darüber nachdenken, meditieren und beten kann und niemals irgendwie tief, wirklich bis zur letzten Tiefe erkennen wird, was das eigentlich bedeutet, dass ein anderer für uns gestorben ist. Wenn du wie Barabbas gewesen wärst, dann hättest du es vielleicht gewusst, dann hättest du es erahnen können, wie was dieser Moment irgendwie bedeutet hat, als Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist, obwohl Barabbas da hätte hängen müssen. Und ich weiß, irgendwann werden wir im jüngsten Gericht ankommen und wir werden sagen müssen, ich habe nichts aus mir selber vorzuweisen, ich habe nichts zu bringen, aber ein Unschuldiger ist für mich gestorben, Jesus ist für mich gestorben. Und das wird die einzige Eintrittskarte sein, die es in den Himmel gibt. Jeder von uns wird Schuld auf sich geladen haben, jeder von uns wird gesündigt haben Und jeder von uns wird nur die einzige Möglichkeit haben, da durchzukommen. Nämlich indem der Unschuldige für uns gestorben ist. Egal wie ungerecht uns das jetzt gerade erscheinen mag, egal wie unfair es uns erscheinen wird. Aber das ist der Preis, den Gott gegeben hat, den Gott bezahlt hat, damit wir gerecht werden können. Im 1. Korinther steht das so schön, 1. Korinther 5, Vers 21 oder 23, da heißt es, dass Gott ihn, nämlich Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde selbst gemacht hat, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden könnten, die vor Gott gilt. Ich finde, das ist ein Vers, den eigentlich jeder Christ auswendig lernen sollte und gerade die unter uns, die vielleicht manchmal noch mit Schuldgefühlen und sowas zu kämpfen haben. Wir sollten diesen Vers echt auswendig lernen, denn es zeigt, wie wir Gottes Gerechtigkeit werden können und wie wir als Christen schon Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Nämlich dadurch, dass der Unschuldige für die Schuldigen gestorben ist. Und wir reden ja in letzter Zeit immer sehr viel über Geistesgaben und über das Übernatürliche. Und das ist auch gut so. Ne? Das ist ein total wichtiges Thema für uns als Gemeinde. Das ist ein Thema, das mich irgendwie sehr beschäftigt. Aber wir sollten darüber nie irgendwie diesen einfachen Grund vergessen, auf dem unser ganzes Glaubenshaus steht. Nämlich, dass irgendwann vor 2000 Jahren der Gerechte für uns Ungerechte gestorben ist und dass jeder von uns in derselben Situation ist wie dieser Barabbas. Und alles, was dann irgendwie an göttlichen Segnungen kommt, und wir glauben daran, dass Gott uns erfüllen kann, dass er uns glücklich machen kann, dass er uns heilen kann, innerlich und äußerlich. Wir glauben, dass Jesus uns errettet hat. Und diese ganzen Sachen, aber das hat alles irgendwie damit zu tun, dass der unschuldige Jesus in das Gericht gekommen ist und das auf sich genommen hat, was wir verdient hätten, sodass wir jetzt nicht mehr das bekommen, was wir verdient hätten, sondern dass wir das bekommen können, was er verdient hat. Halleluja. Und das ist, ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist ja auch nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie so an das Evangelium denke. Aber irgendwie so gerade heute oder gestern, wie ist das gekommen, dass ich nochmal an diese Barabbas-Geschichte mir denken musste. Und dass es mir eigentlich echt die Tränen in die Augen treibt, irgendwie darüber nachzudenken, wie das gewesen sein muss für den Barabbas und wie das irgendwie für mich gewesen ist, irgendwie in diese Gnade Gottes hineinzukommen und diese Gnade Gottes zu verstehen. Und auch wenn wir sagen, dass es ungerecht ist, hey, so ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist ungerecht positiv für uns. Und wenn es nach dem gehen würde, was wir verdient hätten, dann würde keiner von uns errettet werden. Ich erinnere mich noch dran, wie ich vor vielen Jahren mal in Wuppertal in der CGW gesessen habe und wie Uwe Schäfer das Evangelium gepredigt hat und wie er gesagt hat, das Einzige, was wir als Menschen verdient haben, ist die Hölle. Und ich saß da und sagte, ja, stimmt, genau. Ist tatsächlich das Einzige. Und wir machen uns manchmal Gedanken darüber, ne? Unser Auto geht kaputt und wir fragen uns, hey, wie konnte gerade mir das passieren? Irgendwie, ich bin doch immer irgendwie fromm gewesen und dann passiert mir irgendwie so eine Scheiße, das habe ich nicht verdient. Oder jemand anders sagt, jetzt bin ich krank, irgendwie, das habe ich nicht verdient. Oder irgendwie, wir fragen uns, womit haben wir das verdient? Und Freunde, ganz ehrlich, ihr lasst uns nicht über das reden, was wir verdient haben. Irgendwie, das will keiner von uns wirklich wissen. Wir haben nichts Gutes verdient. Sondern lasst uns lieber irgendwie darüber reden, was Gnade bedeutet. Nämlich, dass jemand anders das auf sich genommen hat, was wir verdient haben. Puh, Halleluja. Also ich glaube, wir werden irgendwann im Gericht ankommen, werden sagen, meine Güte, das war aber ganz schön knapp, wenn wir das eigentlich mal erkennen, irgendwie was wirklich irgendwie dahinter gestanden hat. Und wenn wir dann erkennen, was dieses Opfer Jesu wirklich getan hat, ich glaube, dann werden wir alle super erleichtert sein. Und auch die Leute, die jetzt noch mit so ein bisschen hölzernem Herzen rumlaufen und keine Tränen irgendwie darüber vergießen können, wie was Johannes 3, Vers 16 sagt, nämlich, dass Gott seinen Sohn gegeben hat für diese Welt. Ich glaube, irgendwie im Gericht wird kein Auge trocken sein. Ne? Da wird es uns allen gehen wie Barabbasse. Ich weiß nicht genau, ob wir wirklich so in dieses Gericht reinkommen als Christen. Das kann ich nicht so richtig rauslesen. Aber ich glaube, dass mancher irgendwie hinkommen wird ins Gericht und sich vorher noch irgendwie die Hose voll pinkelt, weil er Angst hat vor den Konsequenzen und dann einen Retter sehen wird, wo er einen Richter vermutet hat. Und deswegen ist es so wichtig, irgendwie, dass wir hier auf dieser Welt diese Entscheidung fällen, unser Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und auch wenn wir viel über andere Sachen predigen und auch wenn ich irgendwie viel über andere Sachen predige, so ist das doch echt die wichtigste Entscheidung, die man überhaupt fällen kann. Nämlich zu sagen, ich nehme das Opfer dieses Unschuldigen an. Die Bibel sagt, das ist der einzige Weg, es gerecht zu werden vor Gott, indem wir das Opfer dieses Unschuldigen annehmen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, irgendwie, dann möchte ich dich irgendwie darauf hinweisen, dass du es heute machen kannst. Keiner von uns darf den Himmel verpassen. Weißt du, niemand wird gerettet, weil er in den Gottesdienst geht. Niemand wird in den Himmel kommen, weil er bei den Jesus-Freaks ist. Irgendwann wird keiner mehr danach fragen, ob du bei uns Mitglied gewesen bist oder sonst irgendwas, sondern das Einzige, was irgendwie zählt, das Einzige, was wirklich wichtig ist für die Ewigkeit, ist, hast du mit Jesus gelebt oder nicht? War Jesus dein Chef oder nicht? Und ich bin selber total überrascht, dass Gott mir so eine Botschaft gegeben hat, irgendwie für heute Abend, für so einen schlecht besuchten Pfingstgottesdienst. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind irgendwie Leute hier und du bist noch kein Christ, du weißt irgendwie das noch nicht. Du hast das vielleicht noch, checkst das noch ab, aber du weißt irgendwie, dass du Schuld hast. Dann will ich dir das sagen, wie der einzige Weg, um damit klarzukommen, ist Vergebung zu kriegen. Und der einzige Weg, Vergebung von Schuld zu bekommen, ist durch Jesus Christus. Und die einzige Möglichkeit, mit diesem kommenden Gericht zu entgehen, in das jeder von uns reingehen wird, ist es, in Jesus gefunden zu werden und das Vertrauen auf Jesus geworfen zu haben. Weißt du, das Gericht, in dem Barabbas gestanden hat, davor Pilatus, das war vielleicht schrecklich, aber das war entspannt gegenüber dem Endgericht. Pilatus konnte bloß das sehen, was Barabbas gemacht hat. Und er brauchte Zeugenaussagen und Beweise und alles Mögliche, aber er konnte nicht in das Herz hineinsehen. Aber ich weiß, irgendwann im jüngsten Gericht, da wird es so sein, wie dass Gott sehr wohl in unsere Herzen hineinsieht und dass alles irgendwie offenbar wird, wie was jemals gelaufen ist. Und dann wird keiner mehr sagen können, ja, ich habe doch ein gutes Leben geführt. Weil dann wird alles irgendwie rauskommen, was wir jemals gedacht haben, was wir jemals gesagt haben, was jemals irgendwie da war. Und dann wird es ganz deutlich sein, dass keiner von uns aus eigener Kraft und eigener Gerechtigkeit gerettet werden kann. Und dass der einzige Weg Jesus Christus ist. Ich finde, das ist eine Hammersache. Und selbst wenn du schon Christ bist und schon ein paar Jahre dabei bist, dann denk vielleicht nochmal irgendwie darüber nach. Denk mal darüber nach, was das heißt, irgendwie nicht bei Gott ankommen zu können und zu sagen zu können, ich habe das geschafft, sondern ich darf rein, weil Jesus für mich gestorben ist. Ey, das ist so eine Tiefe der Gnade. Und viele von uns, die immer noch so rumlaufen und denken, ja, sie könnten sich Gottes Gnade mit irgendetwas erkaufen. Hey, vergiss es, du kannst dir Gottes Gnade nicht erkaufen. Es ist reine Gnade, dass du einmal im Himmel ankommen wirst. Das ist nur durch das Blut des Unschuldigen und nicht durch irgendetwas eigene Leistungsmäßiges. Wir werden jetzt Lobpreis machen, gleich. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir auch eine Beterin heute haben, die Linda. Linda, bist du irgendwo? Draußen. Genau, das ist Linda, die hat ein Beterschild. Und ich möchte euch bitten, irgendwie das auch anzunehmen. Ich glaube, dass wir heute besonders gerne für zwei Gruppen von Leuten beten. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ich möchte gerne Christ werden, ich möchte echt gerne an Jesus glauben, ich möchte mein Vertrauen auf ihn werfen, ich möchte die Sache klar machen, was mit mir nach dem Tod passiert. Dann sprich auf jeden Fall mit Linda, die kann gerne mit dir beten. Das ist alles gar kein großes Ding. Und ich möchte gerne irgendwie das, wenn ihr nach vorne kommt und ihr seid vielleicht, oder wenn ihr da seid und ihr seid schon lange Christen, aber ihr habt immer noch nicht irgendwie verstanden, dass ihr die Gerechtigkeit seid, die vor Gott gilt. Und ihr habt immer noch irgendwie ein Problem damit, dass ihr euch schuldig fühlt wegen Sachen aus der Vergangenheit und es zieht euch total runter und ihr wisst nicht irgendwie, ob euch ein liebender Gott erwarten wird irgendwie nach dem Tod oder ihr habt es vielleicht im Kopf, aber ihr habt es nicht im Herzen, dann kommt doch bitte auch und lasst für euch beten. Denn ich glaube, dass Jesus euch begegnen möchte und dass Gottes Geist euch dieses Opfer Jesu groß machen will. Und dass ihr es wissen könnt, tief ergreifen könnt, tief in eurem Innern haben könnt. Ich bin errettet durch das, was Jesus für mich getan hat. Ich, der Schuldige, bin freigesprochen, weil der Unschuldige gestorben ist. Und das kann so eine Qualität von christlichem Leben geben, wie fast nichts anderes. Amen. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir Gottes Wort haben. Ich danke dir, dass so viele tiefe Geschichten da drin stehen. Und ich bitte dich, dass wir es heute neu begreifen, was es heißt, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich bitte dich, dass heute keiner hier rausgeht aus dem Kultschock, ohne noch mehr Offenbarung darüber zu bekommen, was es bedeutet, dass Jesus gestorben ist. Oder vielleicht zum ersten Mal eine Offenbarung darüber zu kriegen, was das bedeutet. Jesus, wir wollen nicht, dass irgendjemand aus unseren Gottesdiensten nicht den Weg zum Himmel gelehrt bekommt oder nicht weiß, wie das geht, errettet zu werden. Gott, und wir wollen nicht, dass irgendjemand in unserer Mitte unter etwas leidet, worunter er nicht leiden soll. Herr, so bete ich mir, dass du Leute, die schon lange mit dir unterwegs sind, aber immer noch Schuldprobleme haben und immer noch unter Verdammnis geraten und immer noch irgendwie Druck aus allem raushören. Gott, ich bitte dich, dass du sie berührst und dass du ihnen ganz tief zeigst, wie groß deine Gnade ist. In Jesu Namen. Amen. Hallelujah.